Deutschlandfunk. PISA Plus.
Im Studio ist Kate Malaike. Hallo zu PISA Plus. Ja, ein Feiertag, ein Brückentag und ein Wochenende. Wer kann jetzt gerade vielleicht mal so richtig ausspannen von der Arbeit. Ohne Stress und wenn es geht auch mal ohne Mails und Handy. Denn das ist wichtig, sagen Arbeitsmediziner, sonst kann Arbeit auch krank machen. Und viele Berufstätige in Deutschland fühlen sich zunehmend gestresst.
Arbeitsverdichtung, also immer mehr zu tun mit immer weniger Leuten, das ist ein großer Grund.
Also der Stress kommt durch langes Arbeiten.
Ja, das Problem ist, dass zu viel reinkommt. Mail, Telefon, andere Mitarbeiter, die stören.
Den Druck, dass man Ergebnisse bringen muss.
Ich würde sagen, der kommt hauptsächlich von der Gesellschaft hier, weil das voll die Leistungsgesellschaft ist. Und ich finde, hier wird man einfach nur angesehen, wenn man auch irgendwie viel arbeitet. Und das ist einfach falsch in Deutschland.
Ich habe selten bis nie Stress im Job. Wenn mich jemand ärgert, denke ich immer, der ist nicht gegen mich persönlich, sondern das ist nur wegen der Sache. Das muss man lernen, ja.
Stress im Job.
Den macht man sich sicherlich häufig selbst, ja.
Problem ist, dass die meisten Menschen leider nicht organisiert sind und deswegen in so eine Spirale kommen. Also sie beauftragen zu spät und dann muss es zu schnell gemacht werden.
Jeder Einzelne ist da also sicher gefordert, aber natürlich auch die Unternehmen, Gewerkschaften und einige Bundesländer fordern jetzt sogar eine staatliche Anti-Stress-Verordnung. Welche Mittel wirken können und vor allem die psychischen Überlastungen im Job weniger werden, darüber wollen wir heute hier diskutieren. Wir haben Gäste dazu eingeladen aus der Politik, aus der Arbeitgeberschaft und auch aus der Medizin. Und Sie zu Hause können gerne mitreden. Erleben Sie Ihre Arbeit auch als zu stressig und was schlagen Sie als Gegenmittel vor? Wäre eine gesetzliche Anti-Stress-Verordnung aus Ihrer Sicht sinnvoll? Rufen Sie uns an auf unserer Hörerhotline 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail direkt hier ins Studio an pisaplus@dradio.de. Professor Dr. Johannes Siegrist ist bei uns. Er ist Medizinsoziologe an der Uni Düsseldorf und erforscht seit vielen Jahren den Zusammenhang von Arbeitsbelastung, Arbeitsstress und Krankheitsfolgen. Guten Tag, Herr Siegrist.
Schönen guten Tag.
Was sagen Sie denn als Arbeitsmediziner? Wie ernst ist die Lage? Warum muss gegen Stress im Job in Deutschland was getan werden?
In den letzten 20 Jahren hat sich die wissenschaftliche Evidenz wirklich verdichtet, dass es Zusammenhänge gibt zwischen bestimmten Formen psychosozialer Arbeitsbelastungen, das kann ich vielleicht nachher im Detail noch ausführen, und erhöhten Risiken, psychisch, aber auch physisch zu erkranken. Das sind internationale Studienergebnisse, die gezeigt haben, dass das Risiko der Belasteten etwa doppelt so hoch ist wie das Risiko der am Arbeitsplatz nicht Belasteten. Und das ist für die Arbeitsmedizin und für die Gesellschaft ein Anlass, hier etwas zu tun, und zwar eben auf der praktischen Ebene, auf der Ebene von Maßnahmen, von Verordnungen und auch von Veränderungen in den Unternehmen.
Geben Sie uns noch mal eine Idee, welche Stressfaktoren machen denn konkret krank?
Es sind eigentlich drei entscheidende Faktoren. Das eine ist sicherlich der Zeitdruck, aber eben kombiniert die Arbeitsmenge, die Arbeitsverdichtung, kombiniert mit einem niedrigen Gestaltungsspielraum, Entscheidungsspielraum an der Arbeit selber, bei der Tätigkeit. Das zweite sind bestimmte Verfahren, die als ungerecht, als Mobbing, als eben unfair erlebt werden. Die Behandlung, wie man behandelt wird in den Unternehmen. Das dritte ist ein Ungleichgewicht zwischen dem, was man leistet und was man als Gegenleistung bekommt. Also sozusagen die arbeitsvertragliche Situation, hohe Verausgabung, niedrige Belohnung, sogenannte Gratifikationskrisen. Diese drei Faktoren zeigen erhöhte Risiken stressassoziierter Krankheiten, vor allen Dingen von Depressionen.
Und was man dagegen tun kann, was Unternehmen dagegen auch tun können, darüber wollen wir ja heute reden. Ebenfalls bei uns hier im Studio dürfen wir begrüßen Dr. Helmut Deden vom Arbeitsministerium des Landes NRW. Er leitet dort die Abteilung Arbeitsschutz. Hallo, Herr Deden.
Hallo, Frau Malecke.
Ihr Bundesland hat zusammen mit vier weiteren, das ist Hamburg, Bremen, Brandenburg und Schleswig-Holstein, kürzlich eine Bundesratsinitiative gestartet. Was ist Kern dieser Initiative in kurzen Worten? Was wollen Sie erreichen?
Kern der Initiative ist es, dass wir klare Regelungen bekommen, was muss, was kann der Arbeitgeber tun, um Stressfaktoren bei der Arbeit abzubauen. Wie kann man in der Kooperation zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu besserer Arbeitsgestaltung kommen? Und da meinen wir, dass das Arbeitsschutzgesetz, was das jetzt auch schon vorsieht, nicht ausreichend konkret ist. Wir wissen zum Beispiel aus europäischen Studien, dass Arbeitgeber vor allen Dingen dann reagieren, wenn sie gesetzliche Verpflichtungen erfüllen müssen. Und da haben wir gesagt, wir brauchen es einfach, dass das klarer wird, dass das deutlicher wird und dass wir dann gemeinsam Arbeitgeber und Arbeitnehmer bessere Präventionsmaßnahmen gegen Stress am Arbeitsplatz treffen können. Deshalb sind wir initiativ geworden. Wir sind das ja auch nicht alleine, sondern es gibt ein ganzes Bündel von Initiativen augenblicklich, die sich mit diesem Problemkreis beschäftigen. Insoweit hoffe ich, dass wir sehr bald da auch zu einem Konsens kommen.
Ein breites Bündnis haben Sie angesprochen, es sind aber nur 5 Bundesländer. Warum sind es nicht 16?
Sie wissen, dass bei den Bundesländern auch unterschiedliche Strömungen gibt. 5 Bundesländer haben es angepackt. Es gibt eine Bundesratsmehrheit, die das gemacht hat. Und die Arbeitsministerinnen und Minister haben sich in der Arbeits- und Sozialministerkonferenz natürlich auch damit beschäftigt. Und da hatten wir eine deutlich größere Mehrheit. Da hatten wir 15 Länder, die gesagt haben, ja, wir brauchen das und nur ein Land hat sich enthalten. Das heißt also, da, wo Arbeit, wo den Ministerien Arbeit am Herzen liegt, sieht man, dass man etwas tun muss.
Als Letzten in der Gesprächsrunde darf ich jetzt Oliver Zander vorstellen, den Hauptgeschäftsführer im Arbeitgeberverband Gesamtmetall. Grüße, Herr Zander.
Grüße, Frau Malaike.
Sie sagen was ganz anderes. Sie sagen, Stress am Arbeitsplatz entsteht häufig vor allem durch privaten Stress.
Das ist sicherlich eine Ursache, die man nicht aus dem Blick verlieren darf. Wir wissen, dass wir eine Zunahme an diagnostizierten psychischen Problemen haben in der Bevölkerung. Ob wir mehr haben als früher, wissen wir nicht so genau. Und jetzt muss man an die Ursachen gehen. Man muss also die Ursachen und die Wirkungen anschauen. Und da meinen wir schon, da gibt es auch private Ursachen. Und leider wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt zu wenig darüber, als dass eine Anti-Stress-Verordnung jetzt lohnen würde. Das ist unsere Position.
Das heißt auch, Sie sagen, dass diese Zunahme an Burnout-Erkrankungen zum Beispiel, an Depressionen, die wir ja über Studien und Meldungen in den letzten Jahren ganz massiv auch für den deutschen Arbeitsmarkt bekommen haben, nochmal genauer hinterfragt werden müssten?
Also wir haben, so sagen jedenfalls Studien, kein mehr an psychischen Problemen in der Bevölkerung. Wir haben aber mehr diagnostische Fälle. Und das führt man darauf zurück, dass die Mediziner, die behandelnden Ärzte dort etwas genauer hingucken, vielleicht auch sensibilisierter sind als früher. Und der zweite Punkt ist, dass natürlich auch die Bevölkerung eher hinguckt. Was früher vielleicht als psychosomatische Erkrankung angesehen wurde, ist heute eine psychische Erkrankung. Und das muss man sich genau anschauen. Wir wollen das nicht verdrängen. Das ist wirklich ein wichtiges Thema für dieses Land. Aber man muss die Ursachen und die Wirkungen wirklich genau erforschen, bevor man mehr Papier in die Welt setzt, ohne dass man den Betroffenen damit hilft.
Sie würden jetzt aber nicht so weit gehen, dass Sie sagen würden, Burnout ist eine Modediagnose.
Ich bin kein Mediziner und deshalb kann ich den Begriff Modediagnose im Einzelnen nicht beurteilen. Die Unternehmen leben von motivierten und leistungsfähigen Mitarbeitern und also gesunden Mitarbeitern. Und deshalb tun sie seit vielen Jahrzehnten was dafür. Prävention findet in deutschen Unternehmen seit über 125 Jahren statt im Rahmen der Unfallversicherung. Und da geht es nicht nur um die Abwehr von Gesundheitsgefährdungen, da geht es auch um gesundheitsförderliche Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen. Und da geht es auch um Psyche natürlich. Und dann geht es im letzten Punkt auch darum, die Stärkung der Eigenverantwortung der Arbeitnehmer. Denn das kann auch dazu beitragen, dass Gesundheit erhalten wird.
Herr Siegrist.
Also zunächst mal, Burnout ist keine Krankheitsdiagnose, ist aber trotzdem ernst zu nehmen aus 2 Gründen. Erstens, weil dadurch die Betroffenen selber spüren, ich bin an der Grenze, ich bin erschöpft, ich kann nicht mehr so wie früher. Das ist wichtig. Das Zweite, wer ein Burnout-Symptom hat, der hat ein bis zu dreifach erhöhtes Risiko, in den nächsten 2 Jahren an einer klinischen Depression wirklich zu erkranken. Also insofern muss man das schon ernst nehmen. Noch ganz kurz etwas zur Zunahme der psychischen Störungen. Sie haben völlig recht. Es gibt keinen eindeutigen Beleg hier in Deutschland, dass die Depressionen zugenommen haben. Es gibt aber Studien aus Amerika, die in den letzten 20 Jahren in Längsschnittstudien eine Verdoppelung der diagnostisch festgestellten depressiven Störungen schon festgestellt haben. Wir haben auch eine Verdoppelung der Frühberentung aufgrund psychischer Störungen in den letzten 20 Jahren. Also es hat sich schon auch objektiv etwas getan, aber ich gebe zu, es ist sicherlich vieles auch der verbesserten medizinischen Erkenntnis und Behandlung zu schulden.
Aber Herr Zander, nochmal nachgefragt, Sie sind definitiv gegen eine Antistressverordnung.
Definitiv, weil wir zum jetzigen Zeitpunkt zu wenig über die Phänomene wissen, zu wenig Statistiken haben. Beispielsweise haben wir im Bereich der Krankenkassen ja nur bei den Arbeitnehmern entsprechende Daten darüber, was jetzt der Krankheitsgrund ist. Das haben wir bei allen anderen Versicherten. Das ist mehr als 50% nicht. Wie soll man da feststellen, was aus dem privaten Bereich kommt und was aus dem beruflichen Bereich kommt? Ein weiterer Punkt ist, bei Kindern und Jugendlichen nehmen die psychischen Erkrankungen auch zu. Da wird niemand behaupten, das kommt aus dem Berufsleben.
Nein, aber vielleicht aus dem Schulleben, oder?
Auch das kann man untersuchen, aber man muss es untersuchen.
Herr Dehn.
Ich frage mich, Herr Zander, ob wir so lange untersuchen müssen, forschen müssen und die Leute werden krank. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich glaube, wir stellen doch eigentlich alle fest, und das haben wir eben in der Anmoderation auch gehört, dass sich Arbeit verändert hat. Wir haben eine Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft. Wir haben eine moderne Kommunikationsgesellschaft mit einer Kommunikationstechnik, die einen manchmal nicht mehr zur Ruhe kommen lässt. Wir haben neue Steuerungsformen, die Personen mehr Verantwortung übertragen, was natürlich auch positiv sein kann, was aber auch, wenn ich es nicht bewältigen kann, zu Stress führen kann. Wir haben eine Beschleunigung aller Dienstleistungsproduktions-, Kommunikationsprozesse. Wir haben neue Arbeitsformen, die ja auch eine ganz wesentliche Rolle in dem Zusammenhang spielen. Das heißt also befristete Arbeitsverhältnisse, Zeitarbeit, Leiharbeit. Das sind doch alles Phänomene, die Menschen, die arbeiten, unter Druck setzen. Und da muss man doch eher hingehen und muss sagen, lass uns mal konstruktiv und, da bin ich sofort bei Ihnen, im Dialog miteinander vorangehen und versuchen, das zu machen, was zu machen ist. Denn Sie können durch Gestaltung von Arbeit, Sie können durch Gestaltung von Arbeitsplätzen sehr viel erreichen. Und zu sagen, wir müssen noch viel forschen, ist an der Stelle meiner Ansicht nach verkehrt. Prävention kann hier helfen und wir haben ganz viele Erkenntnisse, wie man es machen kann.
Also Sie merken es, wir sind schon mittendrin in der Diskussion, wie Stress im Job entsteht, ob er überhaupt da ist und ob man eine Anti-Stress-Verordnung braucht. Dass Betriebe und Unternehmen sich etwas einfallen lassen müssen, um ihre Mitarbeiter möglichst gesund und leistungsfähig zu halten und zu beschäftigen, das dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben und ist ja auch gerade hier in der Runde nochmal betont worden. Lange Fehlzeiten und Krankheiten kann sich schließlich niemand leisten. Da ist Verantwortung und auch Umdenken gefragt. Gesundheitsförderung kann ja auch zum Pluspunkt in der Arbeitgeberattraktivität werden. Viele Unternehmen machen sich deswegen schon auf den Weg, kümmern sich um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Und Solveig Bader hat hier ein Beispiel aus Essen.
Stressig ist zum Beispiel für mich, wenn ich falsche Arbeitszeiten habe. Wenn ich mit der Familiensituation zu Hause das nicht geregelt kriege und hier jetzt weg muss und mein Kind irgendwo vor der Tür steht und dann beginnt der Stress, dann bricht mir der Schweiß aus.
Andrea Paas arbeitet als Chefsekretärin beim Essener Energiekonzern RWE. Typische Stresssymptome einer Mutter, die Beruf und Kinder tagtäglich unter einen Hut kriegen muss. Ihr Kollege, der Geschäftsführer Ralf Nowak, hat ganz andere Sorgen.
Für mich ist Stress, wenn zu viele Themen auf einmal kommen, die ich keiner Lösung zuführen kann. Also wenn ich das Gefühl habe, jetzt stürzt alles Mögliche auf mich ein und ich habe dann das Gefühl, ich kann es nicht mehr ordentlich delegieren.
Stress ist eben nicht gleich Stress. Jeder Mensch hat seinen eigenen Stress im Job. Manche brauchen ihn auch, um besonders gute Leistungen zu bringen, andere macht er krank. Wichtig ist herauszufinden, wann sich Stress ungünstig auswirkt und wie man mit ihm umgeht, sagt die Diplompsychologin Sarah Schuster vom Team Gesundheit in Essen zum Beispiel.
Kann ich was an meinem Zeitmanagement verändern? Kann ich Prioritäten anders verteilen? teilen, kann ich Unterstützung einfordern als Beispiel. Dann aber auch wichtig zu schauen, was kann ich im mentalen Stressmanagement machen, also wie kann ich meine Gedanken verändern, mein festes, starres Gedankenmuster aufbrechen, um neue Wege zu gehen, und was kann ich aber auch im regenerativen Bereich machen, um wirklich abschalten, runterzufahren, wie eben die Massage, spazieren gehen, baden, saunieren, sich am Wochenende was Gutes tun.
Sarah Schuster führt regelmäßig Stresskampagnen in Unternehmen durch. In Gruppenseminaren oder Einzelgesprächen erarbeitet sie mit Mitarbeitern Strategien zur Stressbewältigung. Auch wenn sich Stress bei jedem anders äußert, die Belastungsgrenzen ganz unterschiedlich sind, eins scheint ein übergreifendes Problem zu sein, das für Stress am Arbeitsplatz sorgt.
In allen Unternehmen kommt immer wieder das Thema Kommunikation auf. Also je weniger die Leute miteinander reden, und das wird natürlich gestärkt dadurch, dass viel übers Telefon läuft oder eben nur noch über den E-Mail-Verkehr. Das heißt, so dieses ganze Zwischenmenschliche bleibt auf der Strecke. Die Personen sehen sich nicht mehr, Gestik, Mimik, die ganze Körpersprache bleibt außen vor. Das ist eben ein ganz großer und wichtiger Faktor, der in der heutigen Zeit durch die Veränderung der Kommunikationswege vernachlässigt wird.
Die Medien, über die wir kommunizieren, werden immer globaler, flexibler, vielfältiger. Wir haben Smartphones und Laptops, sind rund um die Uhr erreichbar und können fast überall E-Mails und Nachrichten empfangen. Das hat zwar große Vorteile im Arbeitsalltag, schafft aber auch Probleme bei seinen Patienten, sagt Christian Feldhaus, Arbeitsmediziner beim Konzern RWE. Viele könnten sich der Dauererreichbarkeit nicht entziehen.
Der eine fühlt sich unentbehrlich und fühlt sich nicht in der Lage, nach 18, nach 19, nach 20 Uhr sein Smartphone abzustellen und nicht mehr auf seine E-Mails zu gucken. Andere tragen natürlich auch dieses Smartphone und diese Wichtigkeit und dieses Thema Burnout wie ein Geweih vor sich her und sagen, ich bin halt so furchtbar wichtig, also muss ich auch ständig verfügbar sein.
Und das muss man eben nicht, sagt Diplompsychologin Sarah Schuster. Jedes Unternehmen sollte Regeln einführen, wie man mit dem Thema Erreichbarkeit umgeht.
Man kann eben Zeitgrenzen einsetzen, dass dann der E-Mail-Server sich selbst abschaltet oder dass ein ganz klares Gebot besteht, ab 18 Uhr als Beispiel das Handy auszustellen. Das muss das Unternehmen für sich entscheiden, aufgrund dessen, dass das zu der Kultur einfach auch passen muss. Und es muss natürlich jeder für sich auch entscheiden. Das Wichtige, was ich finde, ist, dass im Unternehmen ganz klar darüber gesprochen wird, was tut mir gut und was tut mir eben auch nicht gut.
Der Energiekonzern hat nicht nur ein eigenes Fitnessstudio, in dem sich die Mitarbeiter körperlich fit halten können, sondern auch ein Programm zum Stressabbau aufgelegt, das direkt am Schreibtisch durchgeführt werden kann. Zum Beispiel Atem- und Muskelübungen. Aber auch Konzepte für einen besseren Stil der Führungskräfte und die Arbeitsorganisation wurden entwickelt. Das Wichtigste aber scheint zu sein, dass die Kollegen miteinander reden, meint die Sekretärin Andrea Paas.
Unser Chef ist immer ansprechbar und immer irgendwie auch zu einer Lösung bereit, wenn man irgendwelche Probleme hat. Ich denke, man muss natürlich dann auch mit offenen Karten spielen und sagen, ich habe jetzt zu viel zu tun oder ich habe zu wenig zu tun oder mit Kollegen kommt man nicht klar. Dann haben wir ja immer regelmäßig Mitarbeiterbefragungen, wo man sowas ja auch äußern kann.
Und diese Gelegenheit sollte jeder auch wahrnehmen, bevor Stress ihn krank macht.
Genau, vorbeugen ist besser als nachher dann klagen. Herr Dehden, das ist zufälligerweise ein Beispiel aus Ihrem Bundesland, aus Nordrhein-Westfalen. Ist es das, was Ihnen vorschwebt, wenn wir über weniger Stress am Arbeitsplatz sprechen?
Sicherlich ein sehr gutes Beispiel. Wie gesagt, es kommen ganz, ganz viele Faktoren zusammen und es muss sicherlich auch eine Bereitschaft der Firmen da sein, da einzusteigen, sich darauf einzulassen und nicht Stress am Arbeitsplatz als stigmatisierend zu sehen. Das heißt also, unabhängig von der Frage, brauchen wir klarere rechtliche Regelungen, ist auch wichtig, das Bewusstsein bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu stärken, sich auf so etwas einzulassen, das zu machen, ohne zu stigmatisieren. Aber das eine schließt nach unserer Einschätzung das andere nicht aus. Deshalb haben wir die Initiative ergriffen und werden wir diese Initiative auch weiter fortführen.
Ja, genau. Ich wollte noch mal sagen, also Bewusstsein auf der Arbeitgeberseite. Es ist ja so, dass in anderen Ländern, in vielen anderen Ländern, vor allen Dingen in Europa, die Arbeitgeber durchaus, wenn ich das so sagen darf, weiter entwickelt sind als hierzulande. Es wird nämlich dort sehr konstruktiv gearbeitet an gemeinsamen Initiativen. Es wird dort nicht gesagt, wir müssen noch mehr forschen, sondern es wird gesagt, wir brauchen eigentlich gute Modelle, wo wir zeigen, dass bestimmte Veränderungen am Arbeitsplatz tatsächlich einen Nutzen im Hinblick auf die Gesundheit der Mitarbeiter und der Mitarbeiterinnen haben. Die sind also einen Schritt weiter. Und insofern, glaube ich, ist das eher vielleicht so ein Verteidigungsargument, noch mehr Forschung. Das Zweite, niemand würde bestreiten, dass Depression eine multifaktorielle, also von vielen Faktoren abhängige Krankheit ist. Die Studien zeigen aber, dass etwa 20% rechnerisch, also jede fünfte Depression rein rechnerisch, diesen identifizierten Arbeitsbelastungen zugerechnet werden kann. 20%, das sind einige hunderttausend Beschäftigte, rumgerechnet auf die erwerbstätige Bevölkerung in Deutschland. Und ich denke, da ist ein Handlungsbedarf da.
Das würde aber im Umkehrschluss bedeuten, dass 80% eben nicht aus der Arbeitswelt kommen, sondern aus anderen Bereichen, Herr Siegrist. Und wenn Sie haben nun etwas global gesagt, andere Länder in Europa und haben den deutschen Unternehmen mal pauschal vorgeworfen, dass sie sich nicht drum kümmern.
Nicht genügend.
Da das Beispiel hat ja gezeigt, dass es nicht so ist. Ne?
Danke für den Hinweis. Ich kann eine Reihe von anderen Fällen nennen, zum Beispiel Erreichbarkeit, E-Mails, Telefonnachdienst. VW, das ist das prominenteste Beispiel, schaltet den Server ab von 18.15 Uhr bis 7 Uhr morgens. Zwischenzeitlich gibt es keinen BlackBerry-Empfang. Die Deutsche Telekom hat die Anweisung an die Vorgesetzten gegeben, es sollen keine E-Mails versandt werden, außer es ist höchst dringend. Daimler hat eine Regelung, die sagt, dass alle Mitarbeiter entscheiden können sollen, ob sie eine E-Mail, die sie empfangen, nach Dienst schlicht löschen, mit dem Ergebnis, dass derjenige, der sie abgeschickt hat, eine Nachricht bekommt mit dem Hinweis, an wen sie sich denn zu wenden haben. Also es ist nicht so, dass die deutschen Unternehmen diese Themen alle so la-polar behandeln. Und im Übrigen, Europa ist die Welt schön. Das würde ich mal so nicht stehen lassen wollen. Und jetzt ein Beispiel aus der Praxis. Wenn Sie sagen, Störungen am Arbeitsplatz sind ein Problem für Mitarbeiter, weil sie dauernd herausgerissen werden aus dem Arbeitsablauf, Herr Dehnen hat das ja gesagt, dann ist das schön. Wenn Sie aber die Störung abschaffen, heißt es gleich, das ist eine Arbeitsverdichtung. Der hat ja überhaupt keine Zeit mehr, zwischendurch mal an was anderes zu denken. Wo fehlt da sozusagen die abwechslungsreiche Tätigkeit, die Sie ja auch monotone Arbeit als Problem benannt haben? Und daran sieht man schon, dass ein Papier allein, eine Anti-Stress-Verordnung, diese betrieblichen Praxen in der ganzen Republik für alle Beschäftigten schlicht nicht erfassen kann. Deshalb ist das eigentlich nur Aktionismus, um zu sagen zu können, wir haben was gemacht. Es hilft niemandem der Betroffenen. Also.
Aktionismus, also,
tut mir nun wirklich leid, den Aktionismus kann ich so nicht sehen. In der Verordnung, wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie den Entwurf mal angeguckt haben, ich lasse Ihnen gerne gleich den Entwurf
da. Das hat er sicher.
Wird nochmal ganz deutlich gemacht, dass ich die Gefährdungsbeurteilung umfassend gestalten muss. Dass ich, wenn ich eine Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitsschutzgesetz mache, auch solche Faktoren mit berücksichtigen muss. Dass ich mir überlegen muss, welche Maßnahmen kann ich ergreifen. Und das gilt ja nicht nur für die wenigen Großen, die Sie genannt haben, sondern es gilt für die ganz vielen kleinen und mittleren Unternehmen. Und die brauchen doch eine Handlungssicherheit. Die müssen doch wissen, wenn ich dieses oder jenes gemacht habe, dann bin ich auf der sicheren Seite. Dann habe ich meine Verpflichtungen im Arbeitnehmerschutz, in der Prävention erfüllt. Und deshalb wollen wir auch einen Ausschuss haben, der bestimmte Maßnahmen festlegt, an denen man sich im Betrieb, gerade im kleinen und mittleren Betrieb, orientieren kann. Und das finde ich wichtig.
Herr Dehnen, lassen Sie mich, bevor Herr Siegrist gleich noch mal zu Wort kommt, da noch mal ganz kurz nachhaken. Ich denke, beim Arbeitsschutz ist klar, da kann man die bisherige Gesetzeslage sieht ja zum Beispiel vor, wenn es um Gefährdungsprobleme geht, um Gefahrenstoffe, um ja sichtbare Probleme, dann greift dieser Arbeitsschutz. Aber psychische Belastung lässt sich ja nur irgendwie ganz schwer messen. Wie wollen Sie das
sichtbar machen? Ja, ich glaube nicht alles, nicht nur das, was messbar ist. Dagegen kann man was tun, sondern man kann auch dadurch, dass man das Gespräch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer führt, dadurch, dass man solche Aspekte diskutiert miteinander. Ich kenne zum Beispiel Beispiele, wo so Kleingruppen sind, die sich mal mit der Gestaltung von Arbeit beschäftigen in Betrieben. Da kann man ganz viel erreichen, kann den Leuten auch das Gefühl geben, wir können ein Stück weit mitbestimmen, wie unsere Arbeit gestaltet wird. Und das ist sicherlich ein ganz wichtiger erster Schritt, um auch solche Stressreaktionen abzubauen.
Also ich muss zunächst mal klarstellen, ich habe nicht über die deutschen Arbeitgeber, sondern über die Position des Deutschen Arbeitgeberverbandes gesprochen. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Ich anerkenne selbstverständlich, dass in vielen Betrieben Arbeitgeber hier hoch motiviert sind, aber sie haben auch typischerweise international verflochtene Großunternehmen genannt, die eine qualifizierte Mitarbeiterschaft haben, wo natürlich sehr viel investiert wird. Es gibt aber auch viele prekäre Arbeitsverhältnisse, atypische Arbeitsverhältnisse, wo eben sehr, sehr wenig gemacht wird. Und hier, das haben Sie, Herr Degen, ja gesagt, gerade auch mittlere und kleinere Unternehmen, hier sind sicherlich sehr viele Initiativen notwendig und daher unterstütze ich den von den Gewerkschaften ja auch wesentlich initiierten Vorstoß, hier in der gesetzlichen Regelung weiterzukommen.
Ich möchte da kurz einhaken. Es gibt jetzt schon eine Gefährdungsbeurteilung, die sich auch damit befasst, welche psychischen Belastungen am Arbeitsplatz vorliegen. Das ist Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts. Das heißt, es wird überhaupt nichts Neues gegeben. Das ist Rechtslage. Das Zweite ist, selbst im Mittelstand und in kleineren Unternehmen gibt es eine Arbeitsschutzkultur dank der deutschen Unfallversicherung. Und die einfach wegzuwischen und zu sagen, hier wird nur in den Großunternehmen was gemacht, finde ich auch nicht in Ordnung. Und letzter Punkt, die BDA, die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, hat nun mal Mitglieder und das sind die Unternehmen. Das heißt, die BDA redet das, ja, was sie sagt oder sagt das, was sie sagt, nicht ins Blaue hinein und aus der Luft gegriffen, sondern es ist die Meinung der Mitglieder. Deshalb bitte ich Sie wirklich, Ihre Auffassung etwas zu konkretisieren oder jedenfalls so nicht pauschal vorzugehen.
Lassen Sie uns an der Stelle vielleicht einen kurzen Punkt setzen, wie die Unternehmen Gesundheitsfürsorge betreiben und Arbeit, ja, sagen wir mal, weniger stressig gestalten können, sich da selbst auch hin aufmachen können, ohne Verordnungen zu haben. Darüber wollen wir sicher gleich noch mal intensiver sprechen, gleich nach der Musik.
Das haben wir uns verdient. 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 Mach die Ameise rein und lass die Sau raus allein. Von Arbeit kann kein Mensch auf Dauer nur richtig glücklich sein. Gib halt doch mal alles. Aber dann ist wirklich Schluss. Das haben wir uns verdient. Das haben wir uns verdient.
Stress, lass nach. Wie lässt sich psychische Belastung am Arbeitsplatz vorbeugen? Das ist heute unser Thema hier in PISA Plus und uns hat Sascha Mohr geschrieben, eine E-Mail. Er sagt, sehr geehrte Damen und Herren, in meinen Augen braucht es betreffs des Stressschutzes am Arbeitsplatz harte und umfassende Regelungen im Arbeitsschutzgesetz, die für die Arbeitgeber verbindlich sind. Alles andere sieht er als Augenwischerei. Herr Zander, was sagen Sie darauf?
Ja, man muss sich anschauen, was jetzt schon verbindlich ist für die Arbeitgeber. Ja, es gibt Regelungen, die in der deutschen Arbeitsschutzstrategie angelegt sind, die empfohlen werden. Es gibt Gefährdungsbeurteilungen, es gibt Mitbestimmungsrechte in Bezug auf die Gefährdungsbeurteilung. Es gibt Handlungsanleitungen. Es gibt jede Menge und die Unternehmen stellen sich darauf ein, dass sie insbesondere im demografischen Wandel dafür sorgen müssen, dass sie gesunde Belegschaften haben. Da gehört auch die Psyche dazu und sie tun alles dafür, das hinzubekommen. Das Fitnessstudio ist kein Einzelfall. Das können Sie in vielen Unternehmen inzwischen sehen. Die Programme, dass Vorsorgeuntersuchungen gekoppelt sind an die Zahlung von Sonderleistungen, gibt es. Es gibt so viele Dinge, die die Unternehmen machen. Insofern ist der Ansatz, wir schreiben nur mehr Regelungen auf und die Welt wird dann besser, nicht unser Ansatz.
Jan von Dohn hat uns angerufen. Er hat ganz besondere eigene Vorschläge, wie man Arbeit ja weniger stressig gestalten kann. Guten Tag, Herr von Dohn.
Ja, schönen guten Tag. Also ich möchte einfach einen wichtigen Hinweis geben zur Stressbewältigung, zum Beispiel im Büroalltag. Wie ja eben erwähnt wurde, tun viele Firmen etwas. Sie stellen wahrscheinlich auch so Ruheräume oder so Ausspannungsräume zur Verfügung. Und man sollte es versuchen, trotz aller Vorurteile, denen man ausgesetzt wird, mal im Schneidersitz da zu sitzen und diese Buddha-Haltung, so unvollkommen, wie man sie auch beherrschen mag, einzunehmen und sich damit befassen, was das ausmacht, wenn man also mal unterbricht für 10 Minuten, 20 Minuten, Rücken gerade, tief ein- und ausatmen, all diese Yoga-Anweisungen befolgt und vor allen Dingen sich frei macht, also psychisch seine Gedanken einfach mal schweifen lässt, versucht eben auf den Punkt zu kommen, in dem man überhaupt nicht mehr nachdenkt. Also diese kleine Meditationsunterbrechung, also mir hat das immer geholfen für mindestens 3-4 Stunden in so einem stressigen Bürotag.
Herr Siegrist.
Das ist großartig. Das ist natürlich sehr gut, wenn individuell Beschäftigte etwas tun und vorbeugen. Das unterstütze ich voll und ganz. Ich sage ja nur, aus der Forschung heraus, es reicht nicht. Es muss eben zu der individuellen, auch eine auf die Gruppe bezogene und auf die Struktur der Arbeitsorganisation bezogene Intervention kommen. Und gerade auch auf die Gruppe bezogen. Ich möchte sagen, 40% der 2012 Befragten, über 20.000 Beschäftigten sagen, sie werden nicht angemessen wertgeschätzt von ihren Vorgesetzten. Es gibt hier eine fehlende Kultur der Anerkennung in gerade bei einer zunehmenden Leistungsverdichtung in der Arbeitswelt. Und hier ist liegt auch vieles im Argen auf der Ebene Führungsgruppentraining. Aber wie gesagt, natürlich auch auf den harten Aspekten der Arbeitsorganisation. Jeder Fünfte ist heute fundamental verunsichert bezüglich der Zukunft seines Arbeitsplatzes. Das sind Dinge, die gehen tief unter die Haut. Und hier muss natürlich versucht werden, Verbesserungen einzurichten.
Hallo, darf ich noch mal etwas hinzufügen? Also mein Vorschlag liegt ja auf einer ganz anderen Ebene. Für mich ist wichtig, wenn ich den mache, dass die Menschen merken, dass sie auch sozusagen in eine andere Geisteskultur eindringen, dass sie auch soziale Widerstände überwinden müssen. Sie werden ja quasi mit Meditation zu einem automatisch zu einem geistigen Mittelpunkt in so einem spannungsgeladenen Arbeitsumfeld. Die Menschen schauen ganz anders auf sie und sie werden merken, hier in Europa im Westen, sie werden unglaublichen Vorteilen ausgesetzt sein am Anfang, weil das ja völlig unüblich geworden ist, dass man überhaupt diese Haltung einnimmt. Man wird als beinahe als Verrückter betrachtet.
Herr von Dohn, ganz herzlichen Dank für diese Anregung, auch den Schneidersitz mal häufiger im Büro anzuwenden. Herr Dehn, das ist natürlich, sagen wir mal, eine ganz individuelle und ganz spezielle Art und Weise, mit Stress umzugehen. Aber eine, wo man durchaus sagen könnte, da müsste in der Arbeitswelt, in den einzelnen Unternehmen vielleicht auch noch, ja, sagen wir mal, mehr Offenheit da sein, mehr Zeit überhaupt dafür auch?
Ich denke, da muss auch Freiraum geschaffen werden bei der Arbeit, dass man gegebenenfalls solche Möglichkeiten hat und solche Möglichkeiten durchführen kann. Und ich finde das auch ganz spannend. Das ist doch gerade ein Ansatz, den man durchaus an der Stelle machen kann, dass man mit den Gruppen, die miteinander zusammenarbeiten, spricht, sagt, was könnte euch unterstützen, was könnte euch helfen, wie könnten wir an der Stelle zu guten Lösungen kommen. Und genau so etwas sieht auch die Verordnung vor, dass man also im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung sehr viel konkreter auf diese Probleme fokussiert und nicht die Gefahrstoffe und nicht den Lärm und nicht den Staub am Arbeitsplatz nur im Auge hat. Wobei ganz klar ist, das ist halt ein multifaktorielles Geschehen. Man muss alles ansehen und man kann es nicht nur immer auf die Verhaltensprävention schieben, nach dem Motto, dann macht mal, ich will jetzt Herrn von Jonen da nicht in die Ecke stellen, ne, macht mal Yoga-Übungen, sondern man muss auch über die Arbeitsverhältnisse nachdenken. Man muss über die Gestaltung von Arbeitszeit, Pausenregelungen, über die Möglichkeit, gegebenenfalls frei zu agieren, nachdenken, dann kann man zu Lösungen kommen.
Ich glaube schon, dass das gelebte Praxis ist in den Unternehmen. Ich glaube, dass die Betriebsleitung und die Betriebsräte diesen Dialog führen. Die Diskussion, die wir seit ein paar Jahren hat dazu auch sicherlich beigetragen. Das ist auch nicht negativ, das ist richtig und gut. Man muss aber sehen, wiederum geht es um Dialog. Wiederum geht es um Zwischenmenschlichkeit und es geht nicht so sehr um neue Papierlagen, neue Vorschriften. Und was wir eben so kritisch sehen, ist, dass man glaubt, damit ist was gekonnt. Natürlich ist das Thema Führung ein wichtiges Thema. Natürlich müssen sich Vorgesetzte darum bemühen, ihre Mitarbeiter nicht unnötig zu stressen, indem sie, in ihrem Vorspann war das ja zu hören, zu kurzfristig Dinge delegieren, sodass das kaum mehr zu schaffen ist. Das ist zugestanden. Aber das setzt natürlich auch voraus, dass man eine Führungskultur ändert. Eine Führungskultur zu ändern, wird man nicht durch eine Anti-Stress-Verordnung. Das geht nur individuell in meinem Unternehmen.
Herr Siegrist.
Also ich würde gerne zum Stichwort Bewusstseinswandel etwas sagen. Es ist ja so, dass viele Menschen darunter leiden, dass sie sozusagen in einer eindimensionalen Welt der Orientierung gefangen sind. Arbeit am Morgen, Arbeit am Mittag, es geht am Abend, wenn man nach Hause kommt, geht die Arbeit nicht aus dem Kopf. Man steht unter Leistungsdruck. Also diese Eindimensionalität, diese Unfähigkeit, sich zu distanzieren, auch mal Muße zu haben und abzuschalten. Ich glaube, das ist auch etwas sehr Gefährliches. Und wenn wir dagegen etwas tun können, indem wir andere Werte hier höher schätzen als eben nur den Leistungsdruck und den Eigennutz, dann kommen wir ein Stück weiter.
Aber Herr Siegrist, wir zeichnen ja gerade auch ein Bild von einer Arbeitswelt, die jetzt auch eindimensional in die gestresste Arbeitswelt geht gerade. Mhm. Wir haben aber in den Umfragen und Studien auch durchaus viele Menschen, die sagen, den Stress erlebe ich so gar nicht. Also ich gehe immer gar nicht so an die Grenzen, die ihr hier gerade beschreibt. Und für mich ist Stress sowieso auch eher was Motivierendes. Wie ist das arbeitsmedizinisch zu erklären?
Das kann man ganz gut erklären. Insofern, als man sagt, jede Herausforderung hat eine bestimmte Qualität. Und es gibt Herausforderungen, die stimulieren, die bringen mich zu Höchstleistungen. Und es gibt Herausforderungen, die zeigen mir, dass ich versage, dass ich das Problem nicht lösen kann. Stress im medizinischen Sinn ist erst dann relevant, wenn ich wirklich bedroht bin, wenn meine Lösung scheitert oder wenn ich nicht weiß, ob sie wirklich zu einem Erfolg führt. Und diese immer wiederkehrende Bedrohung, die ist es, die geht unter die Haut. Aber Stress kann natürlich auch anregen zu Leistungen. Es gibt schöpferische Arbeit. Es gibt Möglichkeiten, die Arbeit so zu gestalten, dass ich mich mit der Arbeit identifizieren kann. Und da sollten wir hin. Und da will ja auch die Anti-Stress-Verordnung hin. Mehr Gestaltungsspielraum, mehr Befriedigung bei der Arbeit.
Ich muss einfach noch was zu der Aussage, Herr Zander, sagen, so ein Papier löst das doch nicht. Glauben Sie mir, die Bundesländer, die Initiative ergriffen haben, die hatten nicht die Idee, wir schreiben ein Papier und dann ist alles gut. Sie haben ja selbst gesagt, jetzt steht das schon im Arbeitsschutzgesetz drin. Aber auch der kundige Leser muss sehr genau hinschauen und muss sehr zwischen den Zeilen lesen, um mitzubekommen, dass in der Formulierung des Arbeitsschutzgesetzes auch solche psychosozialen Belastungen und Beanspruchungen mit zu ermitteln sind und Maßnahmen dazu zu ergreifen sind. Und wir sagen doch gar nichts anderes als, lasst uns klarstellen, das ist das Erste, lasst uns klarstellen, worauf ich in der Gefährdungsbeurteilung, bei der Beurteilung der Arbeit, der Arbeitsplätze achten muss. Zweiter Punkt, lasst uns gemeinsam von einem Ausschuss, wo alle Kräfte, die Wissenschaft, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, die Unfallversicherungsträger, die Sie eben schon erwähnt haben, und der Staat drin sitzen, zu Lösungen kommen. Und die werden dann im Betrieb sukzessive umgesetzt. Das ist doch eine sehr vernünftige Verfahrensweise. Und das ist weit weg von der Meinung, ich schreibe ein Papier und dann ist schon alles gut. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen es mit Leben erfüllen.
Sie haben doch gerade benannt, ein Problem, gestresst zu sein am Arbeitsplatz. Mhm. Nämlich, dass alles über einen Kopf hinweg entschieden wird. Ja. Und genau das probieren Sie nun, dass Sie einen Arbeitskreis einrichten beim Arbeitsministerium. Und da wird dann entschieden für alle Betriebe in dieser Republik, wie das auszusehen hat. Da kann ich nur vorwarnen, Sie erreichen gar nichts. Sie erreichen nur, dass Sie das Thema als behandelt ansehen, ohne dass es weiter zu Verbesserungen kommt. Das ist unsere Fundamentalkritik, in der Tat. Ich will noch mal einen Punkt sagen. Arbeitnehmer in der Metall- und Elektroindustrie sind bei der 35-Stunden-Woche sind zu 82% nicht im Betrieb. Ja, das ist die Zahl, die wir haben. Und insofern muss man auch bitte die Ursachen für Erkrankungen, für Stress vielleicht auch noch mal woanders verorten. Und da sollte man vielleicht dann auch in Ihrem Sinne eine Anti-Stress-Verordnung, ich überspitze jetzt natürlich, überlegen für das Privatleben. Und daran sehen Sie eben, dass das viel zu weit greift, was Sie vorschlagen.
Lassen Sie uns in diese Runde vielleicht eine weitere Stimme einbinden. Herr Schulte, Arbeitgeber, hat uns angerufen. Grüße, Herr Schulte.
Ja, guten Tag.
Sie sind unterwegs, wie wir hören.
Ja, ich komme gerade von einem Kunden. Aber das ist ein Thema, was mich sehr umtreibt, wie ich Arbeitsumgeben so gestalten kann, dass sie möglichst stressfrei ist für alle Beteiligten. Ich habe vor 10 Jahren gegründet und ich bin ein stark wachsendes Unternehmen und bin darauf angewiesen, Mitarbeiter zu bekommen, die sich für meine Ziele interessieren. Und da ist der Schluss ganz naheliegend, dass ich sage, dann muss ich auch auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingehen. Und da habe ich das, was ich jetzt kommunizieren kann in der kurzen Zeit, eigentlich 3 Punkte, die wichtig sind. Das erste ist, es gibt bei mir keine Stechuhr und keine Arbeitszeitkontrolle. Es wird sich morgens per E-Mail angemeldet und abends per E-Mail abgemeldet. Das ist nur, damit das System sauber läuft. Dann gibt es keine Überstunden. Das heißt aber nicht, dass jeder Mitarbeiter an jedem Tag dieselben Überstunden macht. Und das dritte ist, mein Mitarbeiterfokus sind Frauen über 40. Meine letzte Einstellung war 33. Meine vorletzte Einstellung war 52. Und denen biete ich eben einfach einen Arbeitsplatz an und auch eine Arbeitszeit an, die nach ihren Bedürfnissen sich orientiert, nach den Tagen, an denen sie arbeiten können. Und das, was so zu dem Thema Kommunikation dabei zu sagen ist, ich lege sehr viel Wert darauf, dass regelmäßig, nicht zu einer festen Uhrzeit, aber regelmäßig eine gemeinsame Mittagspause gemacht wird. Das ist auch mit den Kunden kommuniziert, dass wir dann nicht für den Kunden arbeiten, sondern dass wir dann zusammensitzen. Das kann auch mal anderthalb Stunden sein, wenn irgendwas Besonderes ist. Und dann wird auch über viele Dinge geredet, die man in einem normalen Arbeitsalltag gar nicht ansprechen kann. Weil wie soll ich denn von den Nöten oder von den Sorgen wissen oder von den Dingen, die meine Leute umtreiben, oder wie sollen die von mir wissen, was mich eigentlich angeht, wo meine Probleme sind, wenn man sich nicht mal hinsetzt und auch darüber redet.
Herr Schulte, Sie haben 8 Mitarbeiter, ist das richtig?
Im Moment habe ich 8 Vollzeitplätze, ja.
Dürfen wir noch erfahren, in welcher Branche Sie tätig sind?
Ich bin Steuerberater.
Ah, das hat ja dann natürlich auch nochmal ein bisschen was mit Bürozeiten und Stress und so zu tun. Würden Sie denn zum Beispiel es gut finden, wenn eine Anti-Stress-Verordnung greifen würde, wenn sozusagen der Gesetzgeber das für Sie als Arbeitgeber regeln würde?
Also ich denke, der Gesetzgeber sollte einfach erkennen, dass seine Regelungsmacht irgendwo aufhört. Und da, wo die Regelungsmacht aufhört, kann er im besten Fall noch Empfehlungen geben. Aber dass solche Empfehlungen in der Welt sind, dass da auch mal drüber nachgedacht wird, das halte ich für äußerst sinnvoll, weil qualifizierte Mitarbeiter, egal welchen Job die machen, ob das ein Lagerarbeiter ist oder ob das ein IT-Schaffender ist, das ist vollkommen egal. Qualifizierte Mitarbeiter haben Bedürfnisse, die sie formulieren können müssen.
Dann danken wir ganz herzlich für den Anruf und freuen uns sehr, dass Sie dieses Thema so wichtig nehmen als Chef, denn wir haben ja auch gerade über die Rolle der Führungskräfte geführt. Dankeschön, Herr Schulte. Denen auch wieder ein wunderbares Beispiel dafür, wie zum Beispiel junge Unternehmer sich dieser Sache annehmen.
Ja, ich finde das wunderbar, wenn das so läuft. Aber das ist doch genau das, was wir anregen wollen in den Bereichen, wo es vielleicht nicht von selbst passiert. Wenn jemand diese Einsicht hat, so wie der Herr Schulte das jetzt gerade rübergebracht hat, dann finde ich das sensationell. Und da braucht er überhaupt nicht über eine Anti-Stress-Verordnung und darüber, dass die neue Regelung für ihn bringt, nachzudenken, weil er das lebt, weil er das tut. Nur, ich glaube, Herr Schulte ist nicht der typische Arbeitgeber an der Stelle. Und ich denke, man muss die, die vielleicht noch nicht die Sensibilität haben, noch nicht das Einsehen haben, vielleicht ein Stück weiter hinführen. Ich sage nochmal, es gibt europäische Studien, die deutlich nachgewiesen haben, dass 50% der deutschen Arbeitnehmer, die Esner-Studie, 50% der deutschen Arbeitgeber nur Dinge tun, die rechtsverbindlich vorgeschrieben sind.
Ich will das nachhaltig unterstützen. Eigentlich geht es ja nicht um Zwang, sondern es geht um eine Chance. Es geht darum, dass das Gesetz sicherlich durch eine verbindliche Regelung Chancen eröffnet, dass hier wirklich Dinge, die verbesserungswürdig sind, systematisch in Angriff genommen werden. Die Gefährdungsbeurteilungen, die Sie genannt haben, Herr Zander, die werden ja nur zu einem verschwindenden Prozentsatz so gründlich durchgeführt, dass diese psychosozialen Aspekte, über die wir hier sprechen, überhaupt dokumentiert werden, dass überhaupt Lösungen entwickelt werden auf der Unternehmensebene. Also insofern ist hier wirklich viel zu tun und ich kann Herrn Degen da nur unterstützen.
Ich würde an der Stelle vielleicht auch noch mal exemplarisch formulieren wollen, was denn zum Beispiel Unternehmen tun könnten, um es ernster zu meinen mit Anti-Stress am Arbeitsplatz. Herr Degen, was stecken Sie in das Portfolio? Was müssen die Unternehmen anstellen, was vielleicht auch nicht so ganz viel kostet?
Ja, ich meine, die Gefährdungsbeurteilung ist da sicherlich ein ganz wichtiges Instrument, dass ich anschaue, wie ist Arbeit gestaltet und das umfassend. Das geht da um den Arbeitsplatz, um die Verhältnisse, genauso wie um das Verhalten der Mitarbeiter. Wie habe ich die Arbeitszeit gestaltet? An welchen Stellen kann ich gegebenenfalls Stressoren abbauen? Das muss man auch, glaube ich, mit den Betroffenen diskutieren, weil die haben ja auch die Erfahrung. Die sind ja eigentlich Spezialisten für ihren Job, für ihre Tätigkeit, das diskutieren. Es gibt da ja auch gesetzlich vorgeschriebene Zirkel, aber das kann man auch anders organisieren. Ich weiß zum Beispiel von Firmen, die ihre Teams zusammenholen und mal einen halben Vormittag oder so miteinander diskutieren, was stärkt uns denn durch Arbeit? Das ist ja völlig unbestritten, dass Arbeit auch ein ganz, ganz wesentliches Element des Lebens ist und dass dies auch stärken kann, dass ich Ressourcen habe und dann mal guckt, was könnten wir noch verbessern, um es noch besser zu machen. So kann man vorgehen und das will auch die Anti-Stress-Verordnung ein Stück weit dokumentieren, dass ich so vorgehen muss.
Herr Siegris, was kann denn jeder Einzelne tun? Denn bei den Mails, die wir hier von unseren Hörern bekommen, wird im Wesentlichen auch nochmal gesagt, jeder Einzelne muss für sich auch was tun, damit es nicht stressig wird. Was können Sie da empfehlen?
Na gut, ich habe ja schon gesagt, also diese Fähigkeit, sich auch irgendwann im Laufe des Tages zu lösen, eine innere Distanz zu schaffen zu den Anforderungen von außen, das ist sicherlich wichtig. Es ist gut, wenn man sich identifiziert mit der Arbeit, aber man soll sich auch nicht überidentifizieren, sodass es gar nichts mehr anderes im Leben gibt. Also das ist wichtig. Dann ist eben Muße wichtig. Es ist wichtig, sich gut zu entspannen, auch körperliche Bewegung, Sport, dann Meditationspraktiken sind sicherlich hilfreich im Sinne des Ausgleichs von Verausgabung und wieder Entspannung. Das sind wichtige individuelle Maßnahmen, natürlich auch die Beziehungen, gute emotionale Beziehungen. Und da kommen wir auf ein anderes Thema. Es ist ja häufig so, dass das Arbeitsleben ins Privatleben negativ Auswirkungen hat und dass sich dadurch etwas für den Einzelnen aufschaukelt, was dann außer Kontrolle gerät. Also hier gibt es viele Maßnahmen. Ich möchte aber noch eines sagen. Stichwort Kosten. Es ist ja so, dass auf die Arbeitgeber auch Kosten zukommen, direkte und indirekte Kosten durch Krankheiten, die im Teil, wie wir gesehen haben, zum Teil durch ungünstige Arbeitsbedingungen mit verursacht werden. Und das heißt, dass auch Arbeitgeber eigentlich eine Motivation haben, auch aus Kostengesichtspunkten etwas zu tun. Es gibt erste Studien, die schon zeigen, dass sich nach etwa 2 Jahren Investitionen in gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen auszahlen, also auch für den Arbeitgeber ein Win-Win, eine Gewinnsituation darstellen.
Die berühmte Formulierung, ja, und wir hören an der Stelle mal rein, was der Kollege Thomas Wagner gehört hat, als er sich in Freiburg umgehört hat nach den Tipps von gestressten Arbeitnehmern, wie sie sich entstressen.
Um den Stress abzubauen, Familie, Unternehmungen, kleine Urlaube, ja, ein bisschen Musik, das ist eigentlich alles.
Tja, nicht so lange arbeiten und für Ausgleich sorgen, spazieren gehen, mit Freunden treffen, kochen, ja, ein bisschen Spaß haben und Wertschätzung sammeln.
Ja, man kann sich fixe Zeiten geben, wo man sagt, dann beantworte ich die Mails oder dann nehme ich das Telefon ab.
Also man sollte schon genug Ausgleich haben, meiner Meinung nach, zum Beispiel durch Sport.
Strukturiert arbeiten, sich ein Tagesprogramm vornehmen und das abzuarbeiten und sich vor allen Dingen nicht zu viel vornehmen.
Ich kann nur sagen, man muss, also so versuche ich zumindest, sich gut organisieren und vorausschauend handeln.
Vorausschauend handeln, Herr Zander. Was sagen Sie, was müssen Unternehmen, Sie haben gesagt, Sie sind auf einem guten Weg, aber was müssen Sie noch tun, damit ja die Mitarbeiter auch ein bisschen zufriedener sind? Denn das ist ja überall auch durchgeklungen, dass da vieles im Argen liegt.
Also es gibt jeder Lebenssituation Unzufriedenheit, privat oder auch vielleicht auch mal im Beruf. Die Unternehmen haben ein Rieseninteresse daran, dass die Mitarbeiter gesund sind und gesund bleiben. Herr Siegrist hat das gesagt, Herr Deden auch. Es geht da um Kosten, es geht um einfach auch Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Und im demografischen Wandel, wenn wir alle älter werden, wird man das noch mehr in den Fokus nehmen, weil man ja auch möchte, dass die Belegschaften möglichst lange durchhalten, eben bis 67. Und das geht ja nur, wenn halbwegs gesunde Mitarbeiter da sind, ja. Und deshalb wird dieses Thema in den nächsten Jahren, Jahrzehnten sehr beherrschend sein. Gesundheit ist ein Megafaktor, Megatrend geworden. Wir haben jetzt schon 5,5 Millionen Beschäftigte in Deutschland in der Branche insgesamt. Und deshalb gucken auch alle genauer hin. Und ich glaube, deshalb wird letztendlich, werden die Probleme von den Firmen noch stärker angegangen werden. Ich glaube nicht, dass es an Papieren liegt. Ich glaube fest daran, dass die Unternehmen aus eigenem Interesse sich noch verstärkt um diese Themen kümmern werden. Das wäre meine etwas abstrakte, aber ich denke verständliche Antwort.
Ganz kurz noch, Herr Deden, Bundesratsinitiative. Wie geht es jetzt weiter? Wo werden Sie weiter bohren?
Also lassen Sie mich ganz kurz sagen, bin ich sofort bei Ihnen, Herr Zander. Finde ich, dass das richtig ist, eine richtige Einstellung, dass wir das gemeinsam vorantreiben müssen. Aber ich sage nicht, dass Papier hindert, dass wir es leben, sondern das Papier kann unterstützen, dass wir es leben. Das ist jetzt an das Bundesarbeitsministerium gegangen, was ja schon einen ersten Schritt durch Änderung des Arbeitsschutzgesetzes initiiert hat. Wie gesagt, ob das noch durchkommt, weiß ich nicht. Aber es reicht uns Ländern nicht, weil die Behörden müssen Konkreteres wissen.
Herr Siegrist, ganz kurz.
Ganz kurz, wir leben in einer globalisierten Welt. Es gibt Länder, die hier in dieser Thematik weiter fortgeschritten sind. Skandinavische Länder, die Niederlande zum Beispiel. Und wir können in Deutschland viel davon lernen. Ich bin eigentlich sehr froh, dass es jetzt auf der politischen Ebene einen deutlichen Schritt weitergeht.
Also es lohnt sich, beim Nachbarn nachzuschauen. Stress, lass nach. Wie lässt sich psychische Belastung am Arbeitsplatz reduzieren? Das war heute unser Thema in PISA Plus. Und alle Infos stellen wir natürlich auch noch mal ins Internet unter www.dradio.de. Ich sage Dankeschön an unsere Studiogäste heute. Das waren Dr. Helmut Dehden vom Arbeitsministerium des Landes NRW, Oliver Zander, Hauptgeschäftsführer Arbeitgeberverband Gesamtmetall und Professor Johannes Siegrist, Medizinsoziologe von der Uni Düsseldorf. Und merci auch an alle Hörerinnen und Hörer, die sich ja per Mail oder telefonisch eingeschaltet haben. Das war's für heute. Wir klingen jetzt noch ganz gemütlich und etwas stressfrei aus und wünschen Ihnen noch einen schönen, entspannten Radionachmittag hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Kate Malaike.
Zieht es mich bald, nur eine Frage der Zeit führt.